Stell dir mal vor, du hast da so ein uraltes, richtig faszinierendes Tagebuch in der Hand. Und du liest den ersten Eintrag über irgendein monumentales Ereignis. Alles ist extrem strukturiert, weißt du? Fast schon poetisch geordnet, wie so ein super präzises Protokoll.
Richtig formell, ja.
Genau. Und dann blätterst du um. Der zweite Eintrag beschreibt scheinbar exakt dasselbe Ereignis. Aber plötzlich sind die ganzen Details völlig anders. Also die chronologische Reihenfolge stimmt hinten und vorne nicht mehr, der Maßstab ist auf einmal viel kleiner und der Fokus hat sich komplett verschoben.
Ja, da stolpert man natürlich sofort drüber.
Eben. Dein erster Instinkt ist da wahrscheinlich, dass du denkst, Moment mal, wurde das hier von zwei verschiedenen Leuten geschrieben, die sich irgendwie nicht absprechen konnten?
Was ja auch eine sehr logische Schlussfolgerung ist, also für uns heute.
Total. Und das ist exakt das, was Generationen von Bibelgelehrten über eines der ältesten literarischen und historischen Rätsel der Menschheit dachten, nämlich die ersten beiden Kapitel der Genesis.
Oh ja, das ist so ein klassisches Streitthema.
Und genau da tauchen wir heute ein. Wir haben nämlich für unseren heutigen Deep Dive die Aufzeichnungen von Professor Robert Van Noy vorliegen, genauer gesagt, das Transkript seiner achten Vorlesung über alttestamentliche Geschichte.
Eine sehr spannende Quelle, muss man sagen.
Definitiv. Und unsere Mission für heute ist eigentlich ziemlich klar. Wir wollen herausfinden, ob Genesis 2 wirklich nur eine fehlerhafte, widersprüchliche Kopie des ersten Schöpfungsberichts ist, wie das ja extrem oft behauptet wird, oder ob sich dahinter vielleicht ein ziemlich brillantes, erzählerisches und auch historisches Konzept verbirgt.
Und wir werden sehen, dass da buchstäblich ein einziges Wort den ganzen Unterschied machen kann.
Ja, darauf bin ich schon mega gespannt. Und wir werden uns sogar auf die Suche nach den echten geografischen Koordinaten des Gartens Eden machen.
Das wird fast schon archäologisch nachher.
Absolut. Aber lass uns ganz vorne anfangen. Warum denken so viele Menschen überhaupt, dass es da zwei Schöpfungsberichte gibt? Was ist das für ein Mythos?
Also dieser Instinkt, den Fehler bei zwei verschiedenen Autoren zu suchen, der ist extrem stark. Weißt du, wir modernen Leser, wir mögen das einfach, wenn Abläufe klar und stringent sind.
Ja, A führt zu B, führt zu C.
Genau. Und wenn dann in einem Text, der uns ja den Ursprung der Welt erklären will, plötzlich so krasse Brüche auftauchen, dann suchen wir instinktiv nach der Fehlerquelle.
Wir denken sofort, jemand hat da gefuscht.
Richtig. Und dieser Instinkt hat in der Wissenschaftswelt zu einer wirklich massiven Theorie geführt. Und das ist genau die Theorie, die Van Noy in seiner Vorlesung so Stück für Stück auseinandernimmt.
Okay, bevor wir zu Van Noys Lösung kommen, müssen wir diesen Fehler im System erstmal verstehen. Warum genau betrachten so viele Gelehrte diese beiden Kapitel als zwei völlig unabhängige Texte, die da irgendwie schlecht zusammengeschustert wurden?
Der offensichtlichste Punkt ist da wirklich dieser krasse Stilwechsel. Ich meine, Genesis 1 liest sich ja fast wie so ein kosmischer Bericht.
Sehr weit weg irgendwie, oder?
Ja, total distanziert. Gott, der da im hebräischen Original Elohim genannt wird, der erschafft das Universum allein durch das gesprochene Wort. Das ist sehr majestätisch, sehr strukturiert in diese präzisen Tage. Aber sobald wir im zweiten Kapitel ankommen, ändert sich einfach alles. Wird beschrieben wie ein Töpfer eigentlich. Jemand, der den Menschen mit seinen eigenen Händen aus dem Staub der Erde formt, der in einem Garten spazieren geht.
Das ist ja ein riesiger Unterschied. Also quasi der kosmische Architekt auf der einen Seite versus der Gärtner mit schmutzigen Händen auf der anderen Seite.
Exakt. Besser kann man es kaum zusammenfassen. Und im 19. Jahrhundert, als die Wissenschaftler angefangen haben, diese antiken Texte so richtig systematisch zu sezieren, da entwickelte sich daraus die sogenannte Dokumentenhypothese.
Dokumentenhypothese, okay.
Ja, einer der prominentesten Vertreter davon, den Van Noy da auch zitiert, war der Gelehrte S.R. Driver, also in seinem Genesis-Kommentar. Und die Hypothese besagt im Grunde, dass die Genesis aus verschiedenen ursprünglich völlig unabhängigen Quellen zusammenkopiert wurde.
Warte, das heißt, jemand saß da Jahrhunderte später mit einer Schere und Kleber und hat einfach verschiedene Überlieferungen zusammengeheftet.
Also metaphorisch gesehen ja. Genauso stellten die sich das vor. Genesis 1 ordneten sie der sogenannten P-Quelle zu.
Wofür steht das P?
Für Priesterschrift. Das passt nämlich super zu diesem strukturierten, listenartigen, sehr formellen Tonfall, den Priester angeblich bevorzugt haben.
Ah, okay. Verstehe.
Genesis 2 hingegen wurde der J-Quelle zugeordnet, benannt nach diesem Gottesnamen Jahwe. Und die Kritiker zogen daraus eben den Schluss, dass wir hier zwei völlig unterschiedliche Schöpfungsberichte von zwei völlig unterschiedlichen Autoren haben.
Und ein späterer Redakteur hat die dann einfach hintereinander geklebt, ohne nachzudenken.
Genau das ist die Behauptung.
Aber, also wenn das so offensichtlich zwei verschiedene Texte sind, dann muss man doch irgendwo die Nahtstelle sehen können, oder? Wo genau hat dieser ominöse Redakteur denn die beiden Dokumente zusammengeklebt?
Das ist der Moment, in dem die Theorie der Kritiker anfängt, so richtige grammatikalische Gymnastik zu betreiben.
Okay.
Um ihre Theorie von den zwei getrennten Quellen irgendwie aufrechtzuerhalten, müssen sie nämlich einen bestimmten Satz buchstäblich in der Mitte durchschneiden.
Im Ernst?
Ja, es geht um Genesis 2, Vers 4.
Sie schneiden einen einzelnen Vers in der Mitte durch. Das klingt jetzt nicht gerade nach einem eleganten, fließenden Übergang.
Überhaupt nicht. Das ist extrem unnatürlich. Der Vers lautet im Ganzen etwa so: Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.
Okay, klingt wie ein normaler Satz.
Eigentlich schon. Aber die Anhänger dieser Dokumentenhypothese, die behaupten nun, die vordere Hälfte des Verses, also dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden, sei der letzte, zusammenfassende Abschluss der P-Quelle aus Kapitel 1.
Und die zweite Hälfte?
Die sei dann der völlig neue, unabhängige Anfang der J-Quelle. Also an dem Tag, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.
Das ist doch absurd. Ist das nicht so, als würde man sich, stell dir vor, du schaust dir einen Kinofilm an.
Ja.
Die Eröffnungsszene zeigt einen riesigen, epischen Flug durch gigantische Galaxien, das ganze Universum. Und in der zweiten Szene zoomt die Kamera dann direkt durch ein Fenster in das Wohnzimmer der Hauptfigur, um zu zeigen, wie die, wie die sich Kaffee kocht.
Ein klassischer Schnitt halt.
Genau. Und anstatt jetzt zu sagen, ein filmischer Fokuswechsel, behauptet ein Kritiker dann völlig ernsthaft, ganz klar, das müssen zwei verschiedene Regisseure gedreht haben. Und der Schnittmeister hat die Filmrolle einfach mitten in der Szene durchgeschnitten.
Ja, das ist eine super Analogie.
Das wirkt doch extrem erzwungen, oder? Wie reagiert Professor Vanoy denn auf diesen chirurgischen Schnitt mitten durch Vers 4?
Vanoy setzt exakt an diesem erzwungenen Schnitt an. Aber er argumentiert da nicht einfach aus dem Bauch heraus, so von wegen, das klingt aber komisch. Er macht das rein linguistisch. Die Kritiker gehen nämlich davon aus, dass diese erste Hälfte von Vers 4 ein Rückblick ist. Also eine Zusammenfassung dessen, was in Kapitel 1 passiert ist.
So nach dem Motto, das war jetzt die Geschichte der Erschaffung.
Richtig. Aber Vanoy beweist, anhand der hebräischen Grammatik, dass dieser Vers eben nicht nach hinten schaut.
Sondern nach vorne.
Ja. Und der Schlüssel dazu ist ein einziges altes hebräisches Wort, das buchstäblich die Struktur des gesamten Buches Genesis zusammenhält.
Oha, welches Wort?
Das Wort heißt Toledoth.
Toledoth. Okay, weil ich versuche das mal abzuleiten. Geht das irgendwie in Richtung Chronik oder Generationen vielleicht?
Generationen ist tatsächlich die traditionelle englische Übersetzung. In der King James Bibel zum Beispiel. Und im Deutschen liest man oft sowas wie Geschichte oder Geschlechterfolge.
Mhm.
Aber um zu verstehen, was es wirklich bedeutet, müssen wir uns die Wurzel von diesem Wort anschauen. Van Chainoy erklärt da sehr detailliert, dass Toledoth vom hebräischen Verb Yalat abstammt.
Yalat, was heißt das?
Das bedeutet gebären oder hervorbringen. Toledoth bezeichnet also streng genommen das Produkt eines Geburtsvorgangs, das, was aus etwas anderem entsteht.
Aber warte mal, wenn es da um Generationen und Abstammung geht, dann blickt man doch normalerweise immer in die Vergangenheit, oder? Ich schaue auf meinen Stammbaum, um zu sehen, wer meine Vorfahren waren. Da schaue ich ja zurück.
Und genau das ist die Falle, in die so viele moderne Leser tappen. Und eben auch manche Kritiker wie S.R. Driver. Vanoy macht sehr deutlich, dass Toledoth im Hebräischen exakt andersherum funktioniert.
Also es blickt nicht zurück.
Nein, dieses Wort taucht 10-mal im Buch Genesis auf. Es bildet quasi den architektonischen Rahmen des gesamten Textes. Und Vanoy belegt anhand der anderen 9 Stellen ganz klar, wie es genutzt wird.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, nehmen wir mal Genesis 11, Vers 27. Da heißt es: Dies sind die Toledoth von Tera. Wenn das jetzt ein Rückblick wäre, wie die Kritiker behaupten, dann müsste jetzt die Lebensgeschichte von Tera folgen.
Folgt sie aber nicht.
Nein. Was folgt, ist die Geschichte seines Sohnes, Abraham.
Ah.
Noch deutlicher wird das in Genesis 37, Vers 2. Da steht, dies sind die Toledot von Jakob. Aber danach lesen wir fast gar nichts mehr über Jakob selbst.
Sondern stattdessen beginnt da die epische Geschichte von seinem Sohn Josef in Ägypten.
Okay, wow.
Toledoth leitet also immer das ein, was als nächstes passiert. Es stellt quasi die Frage, was geht aus dieser Person oder in unserem Fall aus dieser Schöpfung hervor?
Ah, okay, ich glaube, jetzt verstehe ich das. Wenn da in Genesis 2, Vers 4 also steht, dies sind die Toledoth von Himmel und Erde, dann ist das gar keine Zusammenfassung von Kapitel 1.
Ganz und gar nicht.
Das ist eher so, weißt du, das ist wie bei einem Spin-off von einer erfolgreichen Serie.
Ein Spin-off, das ist ein hervorragender Vergleich, ja.
Ja, denk mal an Serien wie Breaking Bad und Better Call Saul. Der Vorspann von der neuen Serie, der ist ja nicht einfach der Was-bisher-geschah-Rückblick der alten Serie.
Nee, absolut nicht. Genau das. Und das ist auch der Grund, warum Vanoy, moderne Bibelübersetzung, wie zum Beispiel die englische NIV, an dieser Stelle auch ein bisschen kritisiert.
Warum das?
Weil die NIV dieses Wort Toledoth oft einfach mit Account übersetzt, also Bericht.
Der Vergangenheit, Akte geschlossen quasi?
Richtig. Aber die alte Übersetzung, Generations oder eben der hebräische Ursprung, die fangen diese dynamische, nach vorne drängende Energie viel besser ein. Das kündigt an, hey, die Bühne des Universums aus Kapitel 1 steht jetzt und jetzt zoomen wir richtig rein, um zu sehen, was auf dieser Bühne eigentlich passiert. Okay, das leuchtet total ein. Wenn Genesis 2, also dieses logische Spin-off ist, das den Fokus radikal verengt und nach vorne schaut, worauf genau bereitet uns diese Erzählung dann vor? Ich meine, was ist das Ziel von diesem extremen erzählerischen Zoom?
Van Noys zentrale These hier ist wirklich faszinierend. Er argumentiert, dass Genesis 2 überhaupt nicht die Intention hat, ein zweiter, irgendwie abweichender Schöpfungsbericht zu sein.
Sondern?
Stattdessen ist es der extrem sorgfältige, minutiöse Aufbau für das monumentalste Ereignis der Menschheitsgeschichte, das nämlich direkt im Anschluss in Genesis 3 stattfindet, den Sündenfall.
Das würde ja bedeuten, dass die ganzen Details in Kapitel 2 gar nicht einfach nur schmückendes Beiwerk sind.
Überhaupt nicht.
Die müssen dann ja eine ganz spezifische Funktion erfüllen.
Und exakt das tun sie auch. Jedes Element, jedes Detail in Kapitel 2 ist im Grunde wie ein Requisit, das für den großen Konflikt in Kapitel 3 schon mal auf der Bühne platziert wird.
Okay, gib mir mal ein Beispiel.
Nehmen wir die Geografie. In Genesis 2, Vers 8 bis 14 wird der Standort des Gartens Eden erstaunlich detailliert beschrieben. Da werden 4 Flüsse namentlich genannt, Gold und Edelsteine werden explizit erwähnt.
Ja, stimmt. Warum machen die das?
Weil der Autor unmissverständlich klar machen will, dass der Sündenfall an einem realen physischen Ort stattfand. Die Bühne wird sozusagen ganz fest im Raum verankert.
Oh, das erinnert mich an dieses dramaturgische Prinzip von Anton Tschechow.
Tschechows Gewehr.
Genau. Er sagte ja mal, wenn im ersten Akt ein Gewehr an der Wand hängt, dann muss es im zweiten Akt auch abgefeuert werden. Sonst hat's da einfach nichts zu suchen.
Das ist im Grunde exakt das, was hier passiert. Alles wird positioniert. Ein weiteres Beispiel ist das Verbot, von diesem Baum der Erkenntnis zu essen. Das steht in den Versen 16 und 17.
Ja.
Aus Sicht der riesigen Erschaffung des Universums in Kapitel 1 ist so ein Baum ja eigentlich ein winziges Detail. Aber für die Erzählung ist es absolut entscheidend.
Weil es die Regel aufstellt, die dann gebrochen wird.
Richtig. Es etabliert das Gesetz. Ohne dieses explizite Gesetz gibt es später keinen Gesetzesbruch, oder? Nimm die Erschaffung von Eva. In Kapitel 1 hieß es nur ganz kurz, zusammenfassend, männlich und weiblich schuf er sie.
Stimmt.
Und in Kapitel 2 gibt es dann diese ganze Szene mit der Rippe und dem tiefen Schlaf.
Genau. In Kapitel 2 wird Evas Herkunft ausführlich und super intensiv geschildert. Und das macht der Autor, weil sie in Kapitel 3 beim Sündenfall ja quasi die Hauptrolle spielt und mit der Schlange spricht.
Exakt.
Wir müssen also ihre Beziehung zu Adam und ihre genaue Herkunft verstehen, bevor dieser riesige Konflikt ausbricht.
Du sagst es. Und das vielleicht das eleganteste Requisit, das da an die Wand gehängt wird, ist der allerletzte Vers in Kapitel 2, Vers 25.
Was steht da?
Da heißt es, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.
Ah, okay.
Das ist kein zufälliges oder voyeuristisches Detail. Das ist die absolute, direkte Vorbereitung auf den Moment unmittelbar nach dem Sündenfall in Genesis 3, Vers 7.
Weil da steht doch, dass ihm die Augen geöffnet wurden, oder?
Genau. Dort werden ihnen plötzlich die Augen geöffnet, sie erkennen ihre Nacktheit, schämen sich und nähen ganz hastig diese Feigenblätter zusammen. Dieser krasse Kontrast, der muss in Kapitel 2 etabliert werden, damit die Tragödie in Kapitel 3 dann ihre volle Wucht entfaltet.
Das ist literarisch gesehen ja wirklich brillant strukturiert. Das muss man einfach sagen.
Definitiv.
Aber da muss ich jetzt echt mal einhaken. Denn hier drängt sich ein massives Problem auf.
Schieß los.
Wenn dieser Autor wirklich so extrem präzise und zielgerichtet gearbeitet hat, wie wir das hier gerade feststellen, wie erklären wir dann diese scheinbar völlige zeitliche Konfusion zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2?
Du meinst die Reihenfolge der Erschaffung.
Ja, genau. Ich meine, in Kapitel 1 ist die Chronologie ja glasklar. Erst kommen die Pflanzen auf der Erde, dann die Tiere und ganz am Schluss als Krönung quasi der Mensch.
Mhm.
Wenn ich aber Genesis 2 lese, dann wirkt das doch so, als würde Gott zuerst den Menschen formen, dann danach irgendwie einen Garten pflanzen und dann erst die Tiere aus der Erde machen, um sie Adam zu bringen. Hat ein so präziser Autor da plötzlich einen kompletten Aussetzer gehabt und seinen eigenen Zeitstrahl vergessen?
Und genau das ist der Punkt, an dem so unfassbar viele Leser stolpern.
Verständlicherweise.
Absolut. Aber dieses scheinbare Paradoxon, das löst sich komplett auf, wenn wir verstehen, wie die hebräische Sprache eigentlich funktioniert und wie der Text logisch aufgebaut ist. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Zunächst zu den Pflanzen.
Okay.
Vanyo stellt klar, dass Kapitel 2 gar nicht die globale Erschaffung der Botanik beschreibt. Vers 8 sagt ganz spezifisch, Gott pflanzte einen Garten in Eden.
Na, okay. Also eher so, als würde man ein lokales Gewächshaus anlegen oder einen schönen Park gestalten und nicht, als würde man das biologische Konzept der Photosynthese überhaupt erst erfinden.
Genau, das ist ein lokaler Eingriff, keine globale Erschaffung.
Das leuchtet ein. Aber was ist mit den Tieren? Der Text liest sich ja schon echt so, als würden die Tiere erst nach Adam gemacht werden.
Hier kommen wir zu einem linguistischen Phänomen, das für uns heute wirklich sehr schwer zu greifen ist. Im Deutschen oder auch im Englischen haben wir ja ein extrem striktes System von Zeitformen.
Ja, klar. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Und wir unterscheiden auch sehr genau zwischen der einfachen Vergangenheit und der Vorvergangenheit, also dem Plusquamperfekt.
Mhm.
Wir sagen, er aß versus er hatte bereits gegessen. Und diese Unterscheidung, die ordnet Ereignisse ja auf einem ganz klaren, linearen Zeitstrahl an.
Richtig.
Das antike Hebräisch, das kennt diese strikte grammatikalische Trennung von Zeiten in dieser Form aber überhaupt nicht.
Warte. Das heißt, die Grammatik der alten Hebräer sagt uns gar nicht zwingend, in welcher genauen Reihenfolge die Dinge passiert sind.
Exakt. Das hebräische Verbsystem fokussiert sich viel stärker auf den Aspekt einer Handlung, also ob sie schon abgeschlossen ist oder noch andauert. Und viel weniger auf den exakten Zeitpunkt im Verhältnis zu anderen Ereignissen.
Das ist ja krass. Für den Übersetzer bedeutet das dann aber doch, er muss komplett aus dem Kontext erschließen, ob er da jetzt ein Präteritum oder ein Plusquamperfekt verwenden sollte, oder?
Völlig richtig. Und da entstehen die Probleme. Wenn du eine ältere Übersetzung wie die King James Bibel liest, dann steht dort in Genesis 2, Vers 19 wörtlich, aus der Erde formte Gott jedes Tier.
Und das klingt nach einer simplen Vergangenheit.
Ja. Und das erzeugt natürlich sofort den Eindruck einer chronologischen Reihenfolge. Erst Adam und dann formt Gott die Tiere. Aber Voneu verweist darauf, dass eine gute moderne Übersetzung wie die NIV an dieser Stelle richtigerweise die Vorvergangenheit wählt.
Was schreiben die da?
Gott hatte alle Tiere des Feldes geformt.
Ah, weil der Übersetzer sich denkt, okay, wir wissen aus Kapitel 1 ja schon, dass die Tiere schon da sind, also muss hier logischerweise gemeint sein, dass sie bereits geformt waren.
Ganz genau. Er greift logisch auf das zurück, was bereits etabliert ist. Und Voneu führt hier ein großartiges Zitat des Kommentators H.C. Leupold an. Das entlarvt die Absurdität der Gegenposition wirklich schön.
Was sagt Leupold?
Er merkte an, dass es völlig abwegig sei anzunehmen, ein Redakteur, der diese Texte da angeblich zusammenstellt, wäre, wie er es ausdrückte, solch ein Dummkopf, dass er zwei sich derart diametral widersprechende Chronologien direkt nebeneinander stellen würde, ohne sie auch nur ein bisschen anzupassen.
Ja, such a dunce. Also echt so dumm, das nicht zu merken.
Eben. Der Autor von Genesis 2 wollte gar keine neue Chronologie aufstellen. Gott hatte die Tiere bereits erschaffen und nun bringt er sie einfach zu Adam, damit er sie benennt. Das ist alles.
Wow. Es zwingt uns also echt, unsere moderne, hyperchronologische Brille einfach mal abzusetzen. Wir wollen immer diesen minutiösen Zeitstrahl, aber hier geht es gar nicht um Chronologie, sondern um die inhaltliche Progression auf das Ziel hin.
Richtig. Und Vanoy verweist in diesem Zusammenhang auch noch auf eine Arbeit des Theologen Derek Kidner aus dem Jahr 1966.
Okay, was sagt er dazu?
Kidner argumentiert sehr überzeugend, dass die Verse 5 und 6 in Genesis 2, wo beschrieben wird, dass noch keine Sträucher da waren und ein Nebel aufstieg, dass das eine bewusste thematische Parallele zu Genesis 1, Vers 2 ist.
Ah, wo die Erde wüst und leer war.
Genau. Beide Passagen beschreiben einen rohen, noch völlig ungeordneten Zustand, bevor Gott dann ordnend eingreift. Es ist also eine literarische Rückblende zum Startpunkt, um von dort aus ganz gezielt die Umgebung des Menschen aufzubauen.
Verstehe.
Und wenn wir diesen literarischen und linguistischen Kontext endlich verstehen, dann verschwinden diese ganzen angeblichen Widersprüche einfach völlig.
Wahnsinn. Okay, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Genesis 2 ist also absolut nicht der stümperhafte Versuch eines zweiten Autors, sondern eine hochpräzise, nach vorne blickende Vorbereitung auf den Sündenfall.
Exakt.
Und diese angeblichen Widersprüche entpuppen sich als pure linguistische Missverständnisse unsererseits.
So sieht's aus.
Okay, wenn dieser Text aber, wie du vorhin am Beispiel der Flüsse und des Goldes gesagt hast, historisch und geografisch so extrem fest verankert sein will, dann müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen.
Den Garten Eden.
Ja. War dieser Garten Eden ein realer, greifbarer Ort auf dieser Erde? Und wenn ja, wo lag er?
Das ist vielleicht das faszinierendste physische Rätsel dieses ganzen Textes. Die Beschreibung in Genesis 2, 10 bis 14, die ist geografisch ja extrem spezifisch.
Ja, da werden Flüsse genannt und so.
Genau, es wird ein Fluss genannt, der in Eden entspringt und sich dann in vier Hauptströme teilt. Der gelehrte Ephraim Speiser merkt hierzu sogar an, dass die hebräische Formulierung impliziert, der Fluss trete dort über seine Ufer oder entspringe dort tief aus der Erde.
Das klingt jetzt wirklich nicht nach einem metaphorischen Märchenland, sondern nach einer ganz konkreten topografischen Angabe.
Überhaupt nicht märchenhaft, nein. Es ist ganz konkret.
Die Namen der Flüsse, das waren Tigris, Euphrat, Pishon und Gion, oder?
Richtig.
Tigris und Euphrat, die kenne ich natürlich. Die fließen ja durch den heutigen Irak, also das alte Mesopotamien, und münden unten in den Persischen Golf. Aber was zum Teufel ist mit Pishon und Gion? Ich meine, wenn ich heute Google Maps aufmache, wo finde ich die?
Nirgendwo.
Nirgendwo.
Sie sind schlichtweg unbekannt. Kein Geograf konnte sie bisher mit hundertprozentiger Sicherheit identifizieren. Und das bringt uns zu den drei grundlegenden Ansätzen, die Vanoy in seiner Vorlesung durchgeht, um dieses Problem irgendwie zu lösen.
Okay, lass hören. Was ist die erste Theorie?
Die erste Theorie geht davon aus, dass wir es hier mit der Geografie einer Welt vor der Sintflut zu tun haben.
Ah, okay.
Ein globales Katastrophenereignis, wie die biblische Flut es ja war, das würde die Topographie der Erde massiv und unwiderruflich verändern. Berge werden abgetragen, Täler aufgeschüttet.
Ja, logisch.
In diesem Szenario hätten sich die vier Flüsse in einer Region getroffen, die heute vielleicht tief unter den Wassermassen des nördlichen Persischen Golfs liegt. Oder die durch tektonische Verschiebungen einfach völlig unkenntlich wurde.
Das würde natürlich erklären, warum wir zwei Flüsse heute noch so grob verorten können, die eigentliche Landschaft aber verschwunden ist. Es ist quasi ein überflutetes Atlantisch.
So in der Art, ja.
Okay, und die zweite Theorie?
Die zweite Theorie ist etwas subtiler. Die beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie Menschen Sprache und Namen eigentlich verwenden. Sie geht davon aus, dass die Namen nach der Flut einfach recycelt wurden.
Recycelt? Wie meinst du das?
Stell dir vor, die Überlebenden der Flut erinnerten sich an diese klangvollen, bedeutungsschweren Namen der großen Flüsse aus der alten, zerstörten Welt. Wie eben Tigris und Euphrat. Und sie gaben diese Namen dann einfach völlig neuen Gewässern in der Landschaft nach der Flut.
Ach so,
Pishon und Gihon waren vielleicht Namen für andere neue Flüsse, die sich dann im Lauf der Jahrtausende sprachlich einfach wieder geändert haben.
Ah, das ist ja ein total bekanntes Phänomen.
Eben.
Denk doch nochmal an die ganzen europäischen Auswanderer, die nach Amerika gegangen sind. Die haben ihre neuen Städte dort drüben ja auch nicht einfach Numeris benannt, so statt 1 statt 2.
Nee.
Die haben emotional aufgeladene Namen aus der alten Heimat genommen und sie der neuen Realität übergestülpt. New York, New England, Neu-Isenburg, was auch immer. Man nimmt die alten Namen einfach mit in die neue Welt.
Genau das.
Das macht psychologisch absolut Sinn. Aber wenn das stimmt, dann könnte der ursprüngliche Garten Eden ja also fast überall gelegen haben, oder?
Weil unsere heutigen Flüsse Tigris und Euphrat nur die Namensvetter der originalen Flüsse von ganz früher sind.
Exakt. Das ist eine sehr plausible Herangehensweise, wenn man eben von historischen Überlieferungen ausgeht. Aber, und das muss man sagen, Vannoy stellt der Vollständigkeit halber auch noch eine dritte Theorie vor.
Okay, welche?
Eine, die eher von kritischen Theologen vertreten wird. Er zitiert hier J.C. Gibson aus seiner Publikation The Daily Study Bible. Und Gibson vertritt eine rein allegorische, also skeptische Sichtweise.
Was behauptet der? Er behauptet kategorisch, dass Eden als physischer Ort nie existiert hat. Für ihn ist es ein Garten des Verstandes.
Ein Garten des Verstandes?
Ja, ein mythologischer Traum davon, wie die Welt im Idealfall eigentlich sein sollte. Und Adam sei auch kein historisches Individuum, sondern repräsentiere als Jedermann einfach die gesamte Menschheit.
Aber warte mal, das passt doch hinten und vorne nicht. Wenn wir vorher ewig festgestellt haben, wie ultrapräzise der Autor Strukturwörter wie Toledo nutzt und wie detailliert er geografische Marker setzt, um die Bühne für ein reales historisches Ereignis zu bereiten, passt das dann überhaupt noch zusammen?
Du merkst den Widerspruch selbst.
Ja. Ich meine, ein Autor erfindet doch keine so detaillierten Wasserquellen und Edelsteinvorkommen, wenn er da eigentlich nur ein rein psychologisches Konstrukt bauen will. Wie sieht Vannoy das denn?
Vannoy sieht das ganz genauso kritisch wie du. Er lehnt Gibsons allegorische Interpretation wirklich sehr deutlich ab. Er argumentiert, dass die gesamte alttestamentliche Geschichtsschreibung den klaren Anspruch erhebt, über tatsächliche historische Ereignisse in Raum und Zeit zu berichten.
Das war für die echte Geschichte.
Genau, für Vannoy verliert der Text buchstäblich sein Fundament und auch seine theologische Bedeutung, wenn man ihn zu so einer rein philosophischen Fabel degradiert. Die Erwähnung der Flüsse, die Struktur durch dieses Wort Toledoth, all das zeigt für ihn, dass der Autor fest davon überzeugt war, reale Geschichte aufzuzeichnen.
Es ist wirklich bemerkenswert, wie sich die Perspektive verändert, wenn man sich mal die Zeit nimmt, die echten Mechanismen hinter so einem Text zu verstehen, oder?
Das ist der Schlüssel.
Wenn man nicht einfach beim ersten augenscheinlichen Widerspruch stehen bleibt und sagt, oh, das ist alles Quatsch, sondern fragt, warum steht das da? Und wie hat der Autor in seiner Zeit überhaupt gedacht und geschrieben?
Und genau das macht Quellenarbeit ja so spannend.
Ja. Wir haben heute gesehen, wie ein einziges hebräisches Wort, Toledoth, aus einer vermeintlichen Zusammenfassung ein mega dynamisches, nach vorne blickendes Spin-off macht. Wir haben verstanden, dass die angebliche zeitliche Konfusion zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen in Genesis 2 schlichtweg das Resultat einer Sprache ist, die die logische Zustände beschreibt, statt stumpf auf einem starren Zeitstrahl zu kleben.
Mhm.
Und all das tut dieser Text nur aus einem einzigen Grund. Um mit chirurgischer Präzision die Bühne für die kommende Tragödie in Kapitel 3 zu bereiten. Die Gesetze, die Personen, den Ort. Wahnsinn.
Und gerade dieser Ort hinterlässt uns zum Schluss noch mit einem wirklich faszinierenden Gedankenexperiment. Wir sprachen vorhin ja über diese Theorie der recycelten Namen.
Ja, das New York-Prinzip.
Richtig. Wenn wir akzeptieren, dass gewaltige geologische Umwälzungen die Oberfläche unseres Planeten verändern können und die Menschheit danach einfach alte Namen für völlig neue geografische Gegebenheiten verwendet, dann stellt sich ja unweigerlich die Frage...
Welche?
Wie viele Namen von Flüssen, Bergen oder Regionen auf unseren heutigen Landkarten sind in Wirklichkeit nur verblasste Echos einer völlig anderen, längst vergessenen Welt?
Oh, wow.
Eine ursprüngliche Welt, von der wir heute nicht einmal mehr ansatzweise rekonstruieren können, wo sie eigentlich mal lag.
Das ist ein Gedanke, der die Weltkarte, die man so jeden Tag vor Augen hat, plötzlich sehr, sehr abstrakt wirken lässt. Ein wunderbarer Impuls, um unsere heutige Recherche abzuschließen. Ich hoffe, diese Reise durch die antike Grammatik und Geographie war für dich, der uns heute zugehört hat, genauso erhellend wie für uns.
Es lohnt sich wirklich, immer genauer hinzusehen.
Absolut.
Und die Werkzeuge der Vergangenheit zu verstehen. Vielen Dank, dass du dich heute mit uns auf diese Spurensuche begeben hast. Bis zur nächsten Ausgabe.